seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Da waren es nur noch 8. Nach den wilden Wildcard-Games haben wir im Rahmen der NFL-Playoffs jetzt die Divisional Round vor der Brust, die Viertelfinals in Anführungszeichen, wenn man so will. Die Ravens, Texans, 49ers, Packers, Lions, Buccaneers, Bills oder Chiefs. Eines dieser 8 Teams wird am 11. Februar im Super Bowl in Las Vegas die begehrte Vince Lombardi Trophy als Champion der Saison 2023 holen. Aber welches Team wird es sein? Wessen Traum vom Titel geht auch nach diesem Wochenende weiter? Darüber sprechen wir jetzt, über die 4 Divisional Round Duelle verpackt in unseren gewohnten Formaten. Wir, das sind heute am weltweiten Winnie-Pooh-Tag, Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Was Podcast-Hörer leider nicht sehen können, ich habe angeblich ein Bild von Karl Lagerfeld hinter mir. Ja, vielleicht werde ich es irgendwann auflösen, wer das wirklich ist.
Thomas vom Kicker ist auch am Start. Moin, Thomas.
Moin und Servus.
Und Jan vom Kicker komplettiert das Quartett. Moin, Jan.
Hi Kutsche, auch dir einen schönen Welt-Winnie-Pooh-Tag. Meine Schwester war tatsächlich großer Fan davon, ich jetzt eher weniger, deshalb lieber über Football als über Kinderserien sprechen.
Sehr gut. Ruf sie aber bitte an und wünsche ihr alles Gute am Winnie-Pooh-Tag, ja?
Werde ich machen.
Gut. Was erwartet euch heute in eurem Lieblingspodcast, unser Matchup der Woche? Das lautet Packers at 49ers. Unser Icebreaker der Woche, das ist Bills Quarterback Josh Allen im Duell mit den Chiefs. Die User-Frage der Woche kommt heute von Oscar und dreht sich um die Detroit Lions. Und am Schluss lösen wir in unserer Upset-Pick-Kategorie auf, ob die Texans unserer Meinung nach nun auch gegen die Ravens überraschen können. Lasst uns frisch, fromm, fröhlich, frei reinstarten.
Das Matchup der Woche.
Wir haben 4 Duelle vor der Brust und Matchup der Woche ist für uns der Auftritt der Packers bei den 49ers. Kickoff ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag unserer Zeit um 2.15 Uhr. Die 49ers, ihr wisst es, hatten ein Freilos in der ersten Playoff-Runde, weil sie sich in der NFC auf Platz 1 eingenistet hatten. Sie haben von 17 Spielen in der Regular Season 12 gewonnen und empfangen jetzt die Packers. Green Bay, wohl die größte Überraschung der Wildcard Games, haben wirklich haushoch bei den Cowboys gewonnen. Unglaublich. Detti, werden sie nun auch zum Favoritenschreck bei den 49ers? Was meinst du?
Also ich muss mich erstmal zu Beginn entschuldigen bei meinen U8-Trainerkollegen und dem Jugendleiter vom TSV Eching, Flo, Basti, Uffi. Es war meine Schuld, weil die drei halten es alle mit den Dallas Cowboys und ich habe letzte Woche auf die Packers getippt. Die Packers haben mich nicht enttäuscht, haben, wie du schon sagst, sensationell überzeugt in Dallas. Wir haben vor der Sendung kurz drüber gesprochen, sollen wir Mike McCarthy thematisieren? Wir tun es hier mit, er wird auch nächstes Jahr Head Coach der Dallas Cowboys bleiben. Für mich ein bisschen überraschend, aber gut, dafür haben wir die Offseason Zeit, uns darüber zu unterhalten. Ja, das die Folge heißt heute Angstgegner und die 49ers sind schon ein bisschen der Angstgegner der Green Bay Packers in den letzten Jahren gewesen in den Playoffs. Da stehen mit den beiden Head Coaches Matt LaFleur und Kyle Shanahan, da steht für Shanahan 2-0. Es war auch so, dass in diesen beiden Playoff-Duellen in den letzten Jahren die Packers im Schnitt, glaube ich, nur 15 Punkte gemacht haben. Also das waren da doch gerade offensiv relativ mau. Da war Shanahan gut eingestellt. Vielleicht kommt es daher, dass die beiden sich halt sehr gut kennen. Shanahan und LaFleur waren zusammen in Washington zwischen 2010 und 2013 und dann nochmal in Atlanta zwischen 2015 und 2016. Da war Shanahan jeweils Offensive Coordinator und LaFleur war sein Quarterback Coach. Also da ist dann immer die Frage, wer kennt den anderen besser? In den letzten beiden Duellen sah es so aus, als ob Shanahan da die Lösung in der Tasche hat. In den Regular Season Spielen sieht es nicht ganz so schlimm aus. Da führt sogar LaFleur, soweit ich weiß. Wir werden sehen, Jan, wen siehst du denn da vorne in dem Duell? Bleiben die 49ers der Angstgegner der Packers?
Auf dem Papier komplett, aber man hat gegen die Cowboys gesehen, was die Packers zu leisten imstande sind. Es sind auch die kleinen Details, die ich an dem Spiel komplett geliebt habe. Das fängt beim Cointoss an. Wenn die Cowboys das erste Scoring gemacht haben, standen sie bei 10 und 0 in der Regular Season. Und was macht Matt LaFleur? Er nimmt sich den Ball, sie haben einen ersten langen Drive über 8 Minuten, sie scoren zuerst und das ist genau das, was den Cowboys so ein bisschen das Knick gebrochen hat. Es hat sofort im Kopf angefangen zu rattern, oh mein Gott, wir sind hier Favorit, wir dürfen auf keinen Fall verlieren. Wir sind zu Hause eine Macht, wir sind eine Offensivpower und sie lagen direkt im Rückstand und so ein ähnliches Szenario würde den Packers natürlich auch gegen die 49ers helfen, die immer noch eine Wahnsinnsoffensive haben. Wenn die einmal vorne wegmarschieren, wird's ganz schwer, da zurückzukommen. Vielleicht können sie den ersten Score des Tages machen und dann bin ich sehr gespannt, ob die 49ers mit Brock Purdy das abschütteln können oder ob sie ähnlich wie die Cowboys vielleicht daran zerbrechen. Für mich ist ein großer Unterschied zwischen Purdy und Prescott. Prescott hatte Tony Pollard neben sich, der das Run-Game überhaupt nicht ins Laufen gebracht hat. Purdy hat natürlich mit Christian McCaffrey jemand ganz anderen neben sich, der, wenn das Passspiel vielleicht nicht so funktioniert, gegen eine schwache Run-Defense der Packers da bestimmt das ein oder andere Game auf den Rasen zaubern kann.
Ja, ich meine, die 49ers, wie du schon sagst, die sind schon ein anderes Kaliber. Die Cowboys, da hat man sich immer die ganze Saison gefragt, warum das Laufspiel um Pollard nicht ein bisschen dominanter ist oder auch ein bisschen mehr akzentuiert wird sozusagen. Und bei den 49ers, da ist klar, ich meine, die haben die zweitbeste Scoring-Offense in der NFL gehabt in der Regular Season, haben die meisten Yards pro Play und waren das fünftbeste Team bei dritten Versuchen. Sie haben die drittmeisten Rushing-Yards. Natürlich hauptsächlich wegen Christian McCaffrey, der ja auch durch die Luft total gefährlich ist. Und die Packers auf der anderen Seite geben die fünftmeisten Rushing Yards ab in der NFL. Das heißt, das matcht schon mal aus Sicht der 49ers besser, als es bei den Cowboys letzte Woche gepasst hat. Wie du schon sagst, natürlich kam dazu, dass die Packers gleich mal vorgelegt haben mit diesem ewig langen Drive. Und das hat mich ein bisschen so an das Spiel Thanksgiving erinnert in Detroit. Da haben die Packers ja auch absolut souverän gegen die Lions gewonnen in Detroit. Indoors, wir spielen jetzt in San Francisco oder Santa Clara. Das wird, da wird aber das Wetter wohl kein Problem sein, sagen wir es mal so. Also die Voraussetzungen sind anders, Tommy, aber gibst du den Packers trotzdem eine Chance?
Auf jeden Fall. Also ich habe letzte Woche, war ich klar bei den Cowboys und konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass die Packers das gewinnen. Ich meine, wir haben es auch in der Folge ausführlich besprochen. Und sie spielen aber einfach ohne jeglichen Druck auf. Für die ist das so ein Riesengewinn, dass sie jetzt mit, also dass Jordan Love funktioniert, dass sie in den Playoffs sind. Hat niemand erwartet, ehrlicherweise, dass es so funktioniert. Und jetzt ist wirklich alles nur noch Bonus. Und also Jan hat es angesprochen, die Favoritenrolle auf dem Papier ganz klar verteilt. Aber Druck haben die 49ers schon auch. Also wenn sie jetzt hier irgendwie stolpern und wie ihr es auch angesprochen habt, irgendwie die Packers legen einen langen Drive auf und dann fängt auch der Kopf wieder das Rattern an. Es ist halt wirklich die Frage, was in der letzten Woche entscheidender war, ob es mehr an den Cowboys lag, dass die einfach komplett verkrampft sind oder ob die Packers einfach so unfassbar stabil sind. Und ja, da sind die 49ers jetzt wirklich der perfekte Prüfstein, weil die Matchups, du hast es angesprochen, Detti, es spricht schon viel, sehr viel für die 49ers.
Was noch dazu kommt, also die Offense der Packers war schon sehr tight-end-lastig letzte Woche. Die haben, glaube ich, bei fast 50% der Offensiv-Plays haben sie aus diesem 12-Personal raus agiert, also sprich mit zwei Tight-Ends, mit ihren beiden Rookies, Tucker Kraft, Luke Musgrave, und einem Running Back, 48% der Snaps. Die Cowboys haben sich 0,0 drauf eingestellt. Auch Dan Quinn hat sich nicht drauf eingestellt. Sie haben unfassbar viele Punkte zugelassen für eine vermeintlich Top-5-Defense in der NFL, haben da keine Antworten drauf gefunden. Sollten die Packers wieder diesen Weg wählen, und dazu tendiert man ja gern. Ich meine, das hat funktioniert und es ist eine Stärke dieses Teams, gerade mit zwei so jungen, guten auch Receiving-Tight-Ends, die sie da haben. Zusätzlich hast du natürlich dann auch noch die Möglichkeit, Jordan Love zu helfen, weil du diese Tight-Ends auch fürs Blocking einsetzen kannst. Diese Option hast du immer, im Gegensatz zum Beispiel zu den Eagles, die da immer aus dieser Spread-Formation mit drei oder vier Receivern heraus agiert haben. Und wenn dann ein Blitzer gekommen ist von Tampa, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, dann hatten die Eagles halt gar keine Antwort drauf. Und diesen Vorteil hast du natürlich, wenn du mit zwei Tight-Ends auf dem Platz stehst, dass du zumindest einen immer fürs Blocken abstellen kannst. Sollte der Druck kommen, sollte ein Blitz kommen. So, jetzt ist aber San Francisco gegen dieses 12-Personal auch ziemlich gut. Also sie lassen irgendwie nur knapp unter 3 Yards pro Lauf aus dieser Formation zu in der NFL. Das ist Platz 2. Und auch das ist jetzt kein, auf dem Papier kein Vorteil für Green Bay. Dallas hatte letzte Woche keine Antwort drauf. Was auch krass war, finde ich, dass eben mit Parsons und Konsorten diese Cowboys Defense keinerlei Druck ausüben konnte. Und jetzt hast du halt hier mit Bosa und vielleicht Chase Young, vielleicht taucht er auch mal auf. Von dem haben wir relativ wenig gesehen seit seinem Trade aus Washington, aber theoretisch hast du ja von beiden Seiten die Möglichkeit, Druck auszuüben mit zwei ehemaligen hohen First-Round-Picks. Vielleicht kommt da was und dann haben halt die Packers so einen Right-Tackle, Zach Tom, so einen Viertrunden-Pick vom letzten Jahr aus Wake Forest, der 9-mal gegen Parsons gespielt hat und kein einziges Mal eine Pressure zugelassen hat. Also diese O-Line der Packers ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil und wird für mich spielentscheidend sein, ob sie das auch wieder gegen die Defense der 49ers zeigen können. Jan.
Also ich würde ein bisschen widersprechen, was du gerade gesagt hast. Ich fand schon, dass da durchaus Druck der Cowboys-Defense kam und dass da echt ein paar taffe Würfe für Jordan Love dabei waren. Der wirklich bis zum letzten Augenblick den Ball halten musste, damit die Route zu Ende gelaufen wird. Der wusste, okay, gleich kommt der Hit, der dann auch in enge Fenster werfen musste. Aber er hat zu Recht bewiesen, dass er in den letzten Wochen ein Top-3-Quarterback dieser Liga ist und diese Würfe kamen halt an. Und das war dann auch der Unterschied zu Dak Prescott. Jordan Love konnte die Drives am Leben erhalten, er konnte die Third Downs bringen und Dak Prescott hatte dann halt ein Incomplete Pass, Pick 6, Interception und ein Sack und dann waren halt seine Drives in der ersten Halbzeit zu Ende. Und das war wirklich sehr viel auf den Schultern von Jordan Love und seinen Receivern.
Hast du vollkommen recht. Was man dann aber noch dazu sagen muss, es waren tatsächlich ja auch nur 21 Pässe oder Passversuche vielmehr. Also 21 Dropbacks. Das Spiel lief von Anfang an für Green Bay. Die mussten keinerlei Risiko eingehen, was nicht notwendig war. Also sprich, durch die Luft bei langen Downs, wo du dann halt immer die Gefahr läufst, A, unter Druck zu geraten und B, einen Fehler zu machen, vor allem, wenn du ein junger Quarterback bist. Sie haben ihn 4-mal unter Druck gesetzt, die Cowboys, und er hat von diesen 4 Pressures 4 Pässe angebracht, 114 Yards, ein Touchdown. Romeo Dubs lässt grüßen. Also, sie haben selten Druck bekommen und wenn, dann hat Love hier mit so einem Aaron Rodgers Gedächtniswurf aus dem Handgelenk raus mehrmals schon gezeigt, wie gut er momentan drauf ist.
Ich würde gerne noch eine Breaking News bezüglich der Cowboys mit euch besprechen. Bevor wir das machen, lasst uns aber mal das 49ers-Packers-Spiel abschließen, Detti. Wer setzt sich durch, deiner Meinung nach?
Ich gehe mit den 49ers, weil McCaffrey anscheinend wieder komplett fit ist. Und das wird dann, glaube ich, reichen gegen eine Run-Defense, die da durchaus Schwächen hat. Und ich glaube, die 49ers können es besser ausnutzen als die Cowboys letzte Woche. Vielleicht nur eine Sache historisch gesehen. Das letzte Team mit dem niedrigsten Seed in der Conference, das den Super Bowl gewonnen hat, waren die Green Bay Packers 2010 mit Aaron Rodgers. Und die Statistiken dieser letzten 8 Spiele, also 7 in der Regular Season und dann das Wildcard-Game von Rodgers und Love, waren fast gleich. 7 Siege, 2 Niederlagen, 250, 270 Yards pro Spiel durch die Luft, 19 Touchdowns, 2 Interceptions für Rodgers, 21 Touchdowns, nur eine Interception bei Jordan Love. Und dann im Wildcard-Game haben beide jeweils 3 Passing-Touchdowns gehabt und keinen Pick. Also das ist schon, oder? Jan. Das alleine reicht doch schon.
Das ist schon wieder gescriptet. Wahnsinn. Ich bin aber tatsächlich auch bei den 49ers. Wir haben es schon das ein oder andere Mal gesehen. Wenn man so ein Wahnsinnsspiel als Underdog hinlegt, kann es schon das ein oder andere Mal passieren, dass danach ein bisschen die Luft raus ist. Bei den 49ers, die, glaube ich, nicht vom Kopf her so wackelig sind wie die Disco-Truppe aus Dallas. Gruß an Schuhan.
Ja, genau.
Ich glaube, die werden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen das Spiel.
Ja, Schuhan habe ich bei dem Duell auch mehrmals denken müssen, der tat mir wirklich leid. Also für mich tatsächlich langweilig, aber auch die 49ers vorne, sie sind jetzt ausgeruht, sie sind perfekt darauf vorbereitet und ich sehe sie vorne. Bei den Packers gibt's ein paar Angeschlagene, ich glaube, die sind natürlich trotzdem alle dann am Start, aber es, auch wenn sie ein paar Starter rausnehmen konnten in Dallas, es war trotzdem ein anstrengendes Spiel und ich gehe mit den 49ers.
Eine Sache noch. Wenn die Packers dieses Spiel gewinnen wollen, dann geht's natürlich nur über Aaron Jones. Den müssen wir schon mal kurz erwähnen. Der hat jetzt 4 Spiele mit über 100 Rushing Yards. Die Packers hatten in den ersten 14 Spielen der Saison keinen Rusher mit über 100 Yards. Und Jones hat jetzt jeweils über die letzten 4 Spiele sogar mindestens 110 und hat natürlich letzte Woche in seinem Heimatstate die Cowboys fast im Alleingang zerstört, obwohl Jordan Love natürlich völlig fehlerfrei und souverän das Ganze runtergespielt hat.
Der Vollständigkeit halber, ich tippe auch auf die 49ers, auch wenn es langweilig ist. Aber noch so eine Überraschung gelingt den Packers, glaube ich nicht.
Werbung. Ja, wenn ihr wie ich gern die Nachtspiele der NFL verfolgt, dann ist es zwar immer sehr, sehr geil, wissen wir alle, aber es gibt ein großes Problem und das ist der nächste Tag. Werdet ihr wahrscheinlich kennen, generell, wenn die Nacht zu kurz war, wie der Tag danach dann sehr oft aussieht. Bisschen müde, bisschen abgeschlagen, nicht auf dem allerhöchsten Energielevel. Finde ich persönlich gerade jetzt im Winter sehr unangenehm, wenn man sowieso schon so ein bisschen den Vitamin-D-Mangel spürt tagsüber und auch ohne Night Games am nächsten Tag nicht ganz bei 100% ist. Ich probiere deswegen jetzt seit 3 Wochen AG1 aus. Das enthält nämlich essentielle Vitamine und Mineralstoffe für den Körper. Und ich muss sagen, ich bin aktuell tatsächlich so ein bisschen wacher tagsüber, bisschen energiegeladener und dann halt auch wieder bereit für die Night Games nachts. Funktioniert auch alles tatsächlich ganz einfach. Einen Löffel AG1 in Wasser auflösen und trinken. Ist eine sehr machbare Morgenroutine, wie ich finde. Und wenn es euch interessiert, alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe, die in AG1 enthalten sind, die haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und ganz wichtig, für die Icing the Kicker Community gibt es im Moment sogar ein ganz besonderes Angebot. Auf drinkag1.com/icingthekicker erhaltet ihr nämlich beim Abschluss eines monatlichen Abos noch einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 dazu und obendrauf gibt es auch noch 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro. Wenn ihr ein Abo abschließt, gibt es natürlich keine Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich und ihr bekommt dann AG1 bequem nach Hause geliefert. Also, wenn ihr auch Bock drauf habt, das mal auszuprobieren, dann checkt unsere Shownotes.
Thomas, zurück noch einmal zu den Cowboys. Vor ein paar Stunden gab es die Meldung, dass Head Coach Mike McCarthy bei den Cowboys weitermachen darf. Also die Cowboys auch in der Saison 2024 mit ihm an den Start gehen. Frage 1, was hältst du denn davon? Ist das schon dann wieder in Stein gemeißelt, dass die Cowboys auch in der nächsten Saison früh in den Playoffs ausscheiden? Frage 2, wie schade findest du es, weil du dir vielleicht insgeheim gewünscht hast, dass Bill Belichick die Cowboys coacht?
Und nicht nach Atlanta geht. Da bin ich auch noch völlig unentschlossen bei dem Take. Mich hat sehr überrascht, weil es ist für mich so ein klassisches Spiel gewesen, wenn du so gegen die Packers verlierst und wirklich das ganze Spiel über chancenlos hinterher rennst und die Leute dann auf der Bank sitzen und sich fragen, was passiert hier eigentlich gerade, wenn jeweils die andere Unit auf dem Platz ist. Und sie haben wirklich keinerlei Antworten gefunden. Klar, dieser Touchdown, dann vor der Halbzeit noch, dann nach der Halbzeit dieses Field Goal, aber das war's dann erstmal wieder eine ganze Weile. Und das war für mich so ein klassisches Spiel mit, okay, die Cowboys haben so hohe Ansprüche, jetzt fliegt hier der Trainer. Weil, Kutsche, du hast es angesprochen, sie fliegen halt wirklich Jahr für Jahr unter McCarthy früh in den Playoffs raus. Jetzt darf er in seine 5. Saison gehen. Und für mich ist halt die ganz große Frage, welche Schlüsse ziehen sie jetzt daraus? Weil letztes Jahr war dann die große Lösung, der OC wird abgegeben und wir machen jetzt alles besser und haben viel weniger Turnover und dann, ja, wirft Dak solche Würfe, also in dem Playoff-Spiel, ja, ganz große Frage, mit welchem Personal sie jetzt da weitermachen. Was passiert mit Dan Quinn? Hat der jetzt noch einen Headcoach-Markt nach diesem Auftritt seiner Defense? Schwierige Fragen in Dallas und ich hätte einen Neustart, glaube ich, favorisiert.
Naja, die haben halt jetzt 3 Saisons in Folge immer 12 Siege gehabt und so. Also es war ja, sie waren jetzt 3-mal hintereinander in den Playoffs. Natürlich chokest du dann in den Playoffs, wobei sie ja nicht immer in der Wildcard-Runde rausgeflogen sind. Sie haben letztes Jahr haben sie, glaube ich, gegen die Bucks gewonnen, gegen Tom Brady in Rente geschickt. Also es ist immer so ein bisschen, und ich glaube, wenn man Belichick so als Option nimmt, obwohl das ja nie konkret war, das war nur die Idee von jedem sofort, ist ja logisch, na, jetzt kommt der Bill und führt die Cowboys nach 100 Jahren wieder in den Super Bowl. Aber ich weiß halt nicht, ob Jerry Jones, der mit seinem Sohn da natürlich sehr viel Einfluss nimmt auf die Geschichte, auch im Draft und so weiter, ob der dann so viel Macht abzugeben bereit ist in seinem gesetzten Alter. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und auch vom Mindset vielleicht ist es relativ schwierig zu sagen, okay, wenn ich Belichick hole, dann wird der aber mit seinen über 70 Jahren, ist er auch nicht mehr der Jüngste, dann wird er natürlich das einfordern, was er in New England jahrzehntelang hatte. So, und das war vielleicht dann der Grund, warum das eben nicht konkret geworden ist, weil Jones dann doch immer das letzte Wort haben muss. Und das wird er bei McCarthy weiterhin haben, vermutlich.
Und Bill Belichick wird uns natürlich auch in den kommenden Wochen begleiten, ob es jetzt die Falcons werden, ob es die Commanders werden. Achtung, zusammenzucken, Daddy. Die Seahawks oder wer auch immer. Gott, ja. Schauen wir mal, wie sagt man so schön. Wir bleiben dran und kommen zu unserer nächsten Kategorie.
Der Icebreaker der Woche.
Passend zu den Temperaturen aktuell präsentieren wir euch jetzt unseren Icebreaker der Woche. Ein altbekannter Josh Allen, der Quarterback der Bills, und wir fangen jetzt an, über das Spiel zu sprechen. Der Chiefs, des Titelverteidigers bei den Bills, Kickoff in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit um 0.30 Uhr. Chiefs, Bills, fast schon Playoff-Klassiker in der Saison 2020 und 2021, haben sich die beiden Mannschaften ebenfalls in der Postseason von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden. Beide Male haben die Chiefs gewonnen, aber diese beiden Spiele sind jeweils in Kansas City über die Bühne gegangen. Nun steigt das Spiel in Buffalo. Dort sind, ich habe mal nachgeguckt, für Sonntagabend fast schon kuschelige 4 Grad vorhergesagt. Also offenbar kein Vergleich zu dem Wetterchaos in Buffalo, was wir letztes Wochenende gesehen haben. Und die große Frage ist, Jan, läuft Josh Allen ähnlich wie zuletzt gegen die Steelers wieder heiß und schmeißt jetzt auch den amtierenden Champion raus? Was meinst du?
Die Frage ist, wer läuft heiß und wer führt wen aufs Glatteis dieses Mal?
Oh, also Schüttelreim.
Für mich zwei Gründe, warum wir Josh Allen als Icebreaker der Woche ausgewählt haben. Punkt 1, er ist jetzt ein Decision Maker. Er macht nicht mehr diese blöden Fehler, die er vielleicht noch am Anfang der Saison gemacht hat. Er hatte nach 3 Spielen endlich mal keine Interception jetzt in der Wildcard Round. Er hat smart gespielt. Er kassiert dann auch mal den Sack, er wirft auch mal den Ball weg, wenn es sein muss, und macht irgendwie keine Harakiri-Würfe. Da finde ich schon, dass er in dem Spiel zumindest einen Schritt nach vorne gemacht hat. Der zweite Punkt für mich ist sein Run-Game. Wir haben es gesehen, er macht den Touchdown über 50 Yards, er kann Spielzüge verlängern, er kann improvisieren, er ist einfach unausrechenbar. Einmal täuscht er an, dass er zu Boden slidet, macht dann noch den Touchdown, das nächste Mal kassiert er dann die Flagge, weil die Defender nicht mehr abwarten können. Da finde ich, ist ja auf jeden Fall so ein X-Faktor, der das Spiel mitentscheiden kann.
Ja, wir haben das Spiel ja auch schon mal gehabt in der Saison und wir sind wieder beim Thema Angstgegner. Also Kutsche sagt schon richtigerweise, in den Playoffs waren es jetzt jeweils die Chiefs, aber immer in Kansas City. Ich glaube, die letzten 5 Spiele zwischen den beiden waren sogar immer in Kansas City. In der Regular Season sieht's für Buffalo schon besser aus. Das letzte Spiel war jetzt in Woche 14. Da haben die Bills in einem Must-Win-Game, das war ja gefühlt, waren ja alle ihre letzten Wochen, waren ja immer Playoff-Spiele, weil klar war, okay, sie dürfen nicht mehr verlieren, weil sie eben so schlecht in die Saison gestartet sind, um überhaupt noch in die Playoffs zu kommen. Und dann sind sie ja noch auf den zweiten Seed hochgehüpft, um jetzt eben ein Heimspiel zu haben gegen die Chiefs, die nur auf Platz 3 in ihrer Conference gelandet sind. Woche 14 haben sie gewonnen. Das war von beiden Quarterbacks überschaubar. Ich glaube, Mahomes hatte 25 von 43 für 271 Yards, ein Touchdown, ein Pick. Josh Allen 23 von 42 für 233, auch ein Touchdown, auch ein Pick. Also da haben sie sich nicht viel genommen. Allen hatte natürlich seine 10 Rushes für 32 Yards und auch einen Rushing Touchdown. Und Spieler, die da aufgefallen sind auf Seiten der Chiefs, Rashee Rice, der so einen Lauf wie die Bills haben, hat der auch einen Lauf bei den Chiefs hingelegt in den letzten Wochen, hatte da auch 7 Catches für 72 Yards, ein Touchdown, ist mittlerweile der klare Nummer 1 Receiver in dieser Offense. Und auf Seiten der Bills, auch das hat sich dann fortgesetzt, James Cook hatte auch knapp 60 Yards bei nur 10 Läufen, aber halt 5 Catches für 83 Yards und einen Touchdown. Also wir haben ja schon an der Stelle öfter über das Spiel gesprochen, der Bills gegen die Cowboys, wo sie wirklich gesagt haben, nö, wir laufen euch in Grund und Boden. Auch hier haben die Cowboys Defense und Dan Quinn keine Antwort gefunden, so wie letzte Woche gegen die Packers und diese Formation, die sie meistens gespielt haben. Da war es eben so, die Bills laufen und sagen, wir schlagen euch auf den Boden. Und das kennt man nicht aus den letzten Jahren von Buffalo. Und sagen wir, diese Baseline, die sie jetzt in der Offense haben, die wird ihnen jetzt, glaube ich, in dem Spiel auch helfen, weil durch die Luft gegen die Chiefs ist relativ schwierig. Sie lassen die viertwenigsten Yards durch die Luft zu und haben 57,6 zu verzeichnen. Das sind die zweitmeisten in der ganzen Liga. Tommy, was meinst du denn? Werden die Bills bodenlastig sein oder werden sie sagen, ach komm, egal, wir lassen Josh Allen kochen?
Also ich glaube, sie werden auch mit Josh Allen bodenlastig sein, Es muss einfach dieses Laufspiel funktionieren und es ist natürlich immer die Frage, wer geht in Führung, wer kann das Spiel kontrollieren, wer kontrolliert die Uhr und welchen Spielzug brauchst du gerade? Aber du hast es eigentlich perfekt analysiert, es klappt dann vor allem mit dem Boden und mit dem Run-Game und es wird dann aus Bills Sicht hoffentlich wie gegen die Cowboys laufen, wo du halt einfach dann drüber walzt und deine O-Line alles freiblockt und wenn dann halt Josh Allen mal 55-Yard-Touchdown durchbricht, dann nimmst du das auch mit. Es ist aber für mich auch wieder die Frage, mit dem Blick auf letzte Woche, waren das zwei Muster ohne Wert für beide Teams oder was kann man für Analysen daraus ziehen, weil die Steelers haben bei aller Liebe wieder nicht wie ein Playoff-Team gewirkt. Klar hat da TJ Watt gefehlt, aber es war für die Bills schon recht einfach. Und bei den Chiefs, wir hatten es ja auch im Vorfeld besprochen, wie angeschlagen diese Dolphins-Defense war. Und klar, das Wetter war da auch in dem Spiel ein riesiger Faktor, aber ja, Rashee Rice hat funktioniert, Kelsey hat funktioniert, aber was hat mit dieser Chiefs-Offense sonst so funktioniert? Und du hast vorhin gemeint, Daddy, Rice ist jetzt der klare Nummer-1-Receiver bei den Chiefs, aber wer ist denn der Nummer 2 Receiver bei den Chiefs? Wenn wir jetzt mal Kelsey ausklammern, aber
ja, da gibt's,
es klappt halt einfach wirklich Dennis nur mit
Drop.
Das reicht. Das war ja immer so. Ich meine, früher war es Tyreek Hill und Kelsey, jetzt ist es halt Rice und Kelsey, wobei Rice natürlich viel nach dem Catch macht und aber halt immer genau da ist, wo er sein muss momentan und dadurch dieser Chain Mover auch ist für diese Offense. Also sie haben diese tiefe Gefahr nicht mehr, die sie früher mit Tyreek hatten, da haben sich dann die Gegner natürlich auch drauf eingestellt und haben gesagt, okay, nee, diese Deep Shots, die nehmen wir euch weg. Also müsst ihr mit kurzen Pässen übers Feld marschieren, das machen sie jetzt auch. Was sie vor allen Dingen machen werden, ist mit Isaiah Pacheco zu versuchen, diese Bills Defense auf dem Platz zu halten, Mahomes auf dem Platz zu halten, mit kurzen Pässen übers Feld zu marschieren und so halt den Druck auf Josh Allen zu erhöhen, dass du halt dann aus ihren Drives müssen die Bills halt dann was machen, weil sonst wird es ganz schwierig. Und Pacheco hat in Woche 14 nicht gespielt. Da war das Laufspiel der Chiefs war sehr unauffällig mit Edwards-Helaire und McKinnon war damals noch dabei. Aber jetzt in den letzten vier Spielen hat er fast 19 Mal den Ball gelaufen pro Spiel. Und die Bills auch wieder nett, erlauben die 8 meisten Yards before contact. So. Und dann kommt Pacheco, der Stampfer ins Spiel, der dann halt auch noch viel Yards nach dem ersten Kontakt machen kann. Und die Chiefs stehen bei 8-2, also 8 Siege, 2 Niederlagen, wenn Pacheco mindestens 15 Mal laufen darf. Und stehen bei 2-3, wenn er es nicht tut. Klar, das ist immer Huhn oder Ei, ne? Also, ne, liege ich hinten, da kann ich halt dieses Ball Possession Controlling Game nicht mehr machen und muss ein bisschen mehr durch die Luft gehen, aber das wird für mich entscheidend, Jan. Was sagst du denn, kann diese Bills Defense ohne ihre ganzen Linebacker gegen Pacheco bestehen? Terrell Bernard, sehr fraglich, der ist vom Platz gefahren worden mit einer Knöchelgeschichte. Dann haben sie AJ Klein ausgepackt, der war schon in Rente. Tyrell Dodson ist verletzt. Baylen Spector ist verletzt, der eigentlich der Hauptbackup war. Jetzt hat Dorian Williams, ein Drittrunden-Pick, sehr viele Snaps bekommen als Linebacker. Das ist doch eindeutig ein Problem, was ich sehe zumindest für Buffalo.
Das ist definitiv ein Problem. Die Verletzungssorgen sind riesig. Zum schlechtesten Zeitpunkt, den man sich ausdenken kann. Dazu kommt noch, dass sie weniger Regenerationszeit hatten im Vergleich zum Chiefs durch die Spielverlegung etc. Was mich dann wieder ein bisschen beruhigt ist, dass die Chiefs-Offense jetzt auch nicht wahnsinnig gut performt hat in den letzten Wochen. Da gegen die Dolphins waren auch viele Field Goals dabei. In den letzten 3 Spielen hatten die Chiefs 12 Field Goals und nur 3 Offensiv-Touchdowns. Also die sind auch gerade wetterbedingt alles andere als hot. Von daher kriegt gerade so eine Rumpftruppe in der Defense aufs Feld und dann guckt, was geht. Ich sehe es ähnlich wie ihr, dass da Pacheco, Kelsey und Rice die 3 sind, von der die Unterstützung kommt für Mahomes, aber danach kommt nicht mehr viel. Und das werde ich gleich noch später ansprechen, finde ich in den Playoffs immer ganz spannend. abseits der verdächtigen und üblichen Namen kann da vielleicht noch einer überraschen. Und da mal gucken, wer da noch einen Receiver aus dem Hut zaubern kann. Big Game, Gabe Davis, vielleicht lässt der sich mal wieder blicken. Ja, da bin ich sehr gespannt, wer die Quarterbacks noch supporten kann.
Ich glaube, Davis wird wahrscheinlich ausfallen. Dann hast du wieder Khalil Shakir, der ja einen sensationellen Touchdown gemacht hat, wo er eigentlich schon auf dem Boden war und dann doch nicht mit dem Knie. Und der hatte, glaube ich, 85% der Snaps. Also der wird vermutlich der Nummer 2 Receiver in der Bills Offense sein. Aber Dalton Kincaid hat ja auch in den letzten Wochen deutlich mehr Snaps bekommen. Und auch was seine Targets betrifft, hat er, glaube ich, in den letzten 3 Spielen über 20% der Targets in der Bills Offense bekommen. Also der hat einen Riesensprung gemacht, obwohl Dawson Knox auch wieder im Team ist. Ich glaube, das Entscheidende für die Bills Defense ist, weil sie ja auch noch sehr viele verletzte Cornerbacks haben. Rasul Douglas, Christian Benford, Taron Johnson, der gerade dann gegen Rice zum Beispiel im Slot sehr wichtig wäre, alle sehr fraglich. Und Taylor Rapp, der Safety, hat letzte Woche auch schon nicht gespielt. Also Cam Lewis wäre ein Backup, Kair Elam, der hatte eine Interception letzte Woche, und Dane Jackson. Das heißt, Linebacker und Secondary, also Cornerbacks vor allen Dingen, die Safeties sind ja völlig okay, Gott sei Dank, die gibt's noch, sehr angeschlagen in Buffalo. Und was aber komplett fit ist, ist wahrscheinlich die D-Line. Und das Problem der Miami Dolphins letzte Woche gegen die Chiefs war, dass die komplette D-Line verletzt war. Jetzt mussten die fast bei über 50% der Snaps haben sie geblitzt und Mahomes hat sich die Hände gerieben und hat sie halt auseinandergenommen. Das müssen die Bills wahrscheinlich nicht. Also hochinteressant wird sein, ob diese D-Line der Bills mit einem 4-Mann-Pass-Rush ausreicht, um Mahomes ein bisschen unter Druck zu setzen und ob die Bills ohne ihre ganzen verletzten Linebacker es schaffen, Isaiah Pacheco einigermaßen zu stoppen. Die beiden Dinge müssen passieren, weil hinten sind sie offen und bei den Linebackern sind sie sehr dünn. Und es könnte gut sein, dass Andy Reid das weiß und sich da einiges einfallen lassen wird. Also die Bills sind für mich nicht Favorit in dem Spiel, weil sie so viele Verletzte haben.
Thomas, wer macht denn das Rennen?
Ich widerspreche jetzt mal Daddy und sage, für mich sind die Bills der Favorit. Also Josh Allen wird jetzt, er hat seit Wochen nur noch Playoff-Spiele. Sie gewinnen ihre Dinger und sie werden jetzt auch mal die Chiefs schlagen und damit, also wenn ich mir vorstelle, dass sie jetzt nochmal gegen die Chiefs in den Playoffs verlieren, ich glaube, dann zerbricht dieses Team mental. Mhm. Und Josh Allen wird es uns allen zeigen und die Bills gewinnen.
Ich gehe natürlich auch mit den Bills.
Die Bills haben mal 4-mal in Folge den Super Bowl verloren und dann wäre es erst das 3. Mal in Folge ausscheiden gegen die Chiefs. Einen hätten sie dann noch gut, Thomas. Jan, was meinst du?
Man soll nie gegen die Chiefs wetten. Ich mach's aber auch trotzdem. Ich sage, es gibt keinen Back-to-Back-Champion und die Bills gewinnen das Spiel.
Oh Gott. Ach du je. Ja, ich gehe mit den Bills, weil ich die Bills im Championship-Game zu Hause sehen will. Das wünsche ich mir. Das geht aber nur, wenn die Ravens verlieren, aber da kommen wir noch dazu. Also ein Upset habe ich. Ich befürchte, dass die Chiefs, aber ich sag trotzdem Buffalo. Weil ich bin ein neutraler Beobachter und ich will Abwechslung. Ich will nicht schon wieder die Chiefs im Championship-Game haben, deswegen gehe ich mit Buffalo. Ich hoffe, die Chiefs-Fans verzeihen mir das. Aber wie gesagt, die Chiefs haben eine große Chance.
Ich gehe da mit Detti, ich möchte auch Abwechslung und ich feiere die Bills-Fans maximal. Ich würde es mir so wünschen, dass die irgendwann mal den Super Bowl gewinnen. Stellt euch mal vor, die Bills erreichen den Super Bowl in Las Vegas, was da rund um diese Bills-Mafia dann los wäre auf dem Las Vegas-Strip, durch wie viele Tische da gesprungen wird. Also ich glaube, das wäre, wie man so schön sagt, die Kirsche auf der Torte, wenn diese verrückten Fans dann auch noch Einzug halten in Las Vegas. Das ist eigentlich so mein Wunsch, deswegen gehe ich auch mit den Bills. Wir kommen zu, ja, Jan?
Es wäre auch mal eine schöne Abwechslung, nicht irgendwelche Campingtische, sondern dann durch die Roulette-Tische, durch die Pokertische. So. Das wäre auf jeden Fall, wenn die Chips dann durch die Gegend, Billardtische, alles dabei. Das wäre ein Bild für die Götter, wenn wir das sehen würden.
Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
Herr Goodell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
Und da geht es um euch. Ihr wisst es, immer montags in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei fragen wir euch nach eurer Beteiligung. Habt ihr Fragen, Meinungen, pipapo? Wir sammeln das ein und entscheiden uns dann letztlich für euren Input. Heute kommt der von Oscar alias Ossi Wow auf Instagram. Die User-Frage der Woche bezieht sich auf das Duell der Buccaneers bei den Lions. Kickoff Sonntag 21 Uhr unserer Zeit, Thomas. und er fragt, wie seht ihr den Weg der Lions in den Super Bowl?
Glasklar vor meinen Augen. denn ich habe die Woche tatsächlich mit Freunden drüber geredet, die Giants-Fan sind und die einen oder anderen werden es wissen, ich bin Falcons-Fan. Und es ging dann so ein bisschen darum, für wen sind wir denn jetzt eigentlich? Wer sind denn jetzt die sympathischen Truppen? Und ich würde es einfach Detroit so sehr gönnen. Im Campbell-Hype-Train bin ich schon lange, also nicht nur durch diese Hard Knocks-Aussagen, auch seine Eröffnungspressekonferenz. Und jetzt hat man wieder gesehen, was es einfach dieser Stadt bedeutet hat, dieses Playoff-Spiel zu gewinnen und wie viele seiner Vorhersagen, oder ich meine, es waren fromme Wünsche, die er da seinen Spielern quasi genannt hat, um sie zu motivieren. Ich weiß nicht, ob er sich so sicher war, dass es klappt, aber wie viel davon jetzt aufging, so in der Retrospektive. Und dass er halt auch einfach ein Spieler eines 0-16 Regular Season Lions Teams war und sie jetzt einfach ein Playoff-Heimspiel gewonnen haben, finde ich gigantisch. Und dann geht's jetzt eben auch gegen meine Freunde aus der NFC South, die Tampa Bay Buccaneers. Auch eine schöne Geschichte. Mich freut's auch sehr für Baker Mayfield und ich habe ja auch den Sieg gegen die Eagles predicted, aber jetzt hier gegen die Lions ist dann, glaube ich, auch mal die individuelle Qualität einfach auf Seiten der Lions, beziehungsweise die individuelle Qualität an die Eagles auch, aber auch die Form spricht jetzt einfach auch ganz klar hier für die Lions, für mich. Amon-Ra unfassbar gut drauf, Jared Goff ist gut genug für Detroit und ist auch gut genug für dieses Duell, meiner Meinung nach.
Also ich musste da letzte Woche zwangsläufig dran denken, dass die Detroit Lions nach so vielen Jahrzehnten mal wieder ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Ich weiß noch, 2005, da waren wir noch Frischkutsche, da haben die Seattle Seahawks zu Hause gegen die Redskins damals nach, glaube ich, 21 Jahren auch mal wieder ein Playoff-Spiel gewonnen. Das war ein ziemliches Gewürge, nicht schön anzusehen. Das war damals schon die Divisional Round und danach ist von diesem Team und von dieser Stadt so eine Last abgefallen, dass sie dann im NFC Championship Game damals gegen Carolina und Steve Smith war damals noch der herausragende, einer der besten Spieler der NFL, da ziemlich souverän eigentlich gewonnen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du als Team und als Stadt da so lange drauf wartest und dann das endlich schaffst, und der Druck war ja massiv, und du hast ja auch nach dem Spiel Spieler gehört, Taylor Decker zum Beispiel, der, glaube ich, am längsten bei den Lions im Kader ist. Das hat denen schon sehr viel bedeutet. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt spielen wir gegen Tampa, sind auf dem Papier Favorit, aber uns kann nichts mehr passieren so. Also wir haben diesen Fluch endlich besiegt. Und auch für Campbell zu sagen, ja, ich bin damals ein bisschen ein Risiko gegangen, aber so bin ich. Ich habe gesagt, wir beißen irgendwelche Kniescheiben ab. Und dann, weiß ich noch, kam es natürlich auch wieder auf in den letzten Tagen. Colin Coward, mein ganz spezieller Freund. Einer, der einfach nur, Hauptsache irgendein dämlicher Take, einen dämlichen Take raushauen, weil die Klicks sind entscheidend. Und der hat damals gesagt, herzlichen Glückwunsch, Jared Goff, der geht jetzt von Sean McVay zu Fred Feuerstein. weil er halt die Art von Dan Campbell, die hat er nicht respektiert. Ich weiß nur, ich habe damals auch gesagt, nach dieser Pressekonferenz zur Einführung, ob das, wenn du so emotional an die Sache rangehst, ob sich das hält über eine ganze Saison oder dann auch über ein paar Jahre. Man darf es halt mit dem Fußball nicht vergleichen, das tun wir ja dann in Deutschland auch immer gerne, weil man sagt, okay, wenn ein Trainer jede Woche hier einen auf emotional macht und die Kabine zusammenschreit, irgendwann nutzt sich das ab. Ich glaube, bei Campbell, weil du halt so viel Verantwortung bei deinen Koordinatoren hast, da ist es dann dieses emotionale Mindset vor dem Spiel, dieses Team drauf einzustellen, durch die Wand zu rennen. Und das funktioniert schon eine gewisse Zeit. Und das hat er geschafft. Und ich freue mich total. Und genauso wie vorhin zu sagen, ich möchte, dass Buffalo in dem Championship-Game steht, fände ich es halt Weltklasse, wenn die Detroit Lions in dem NFC-Championship-Game stehen. Und da fehlt halt nur noch ein Sieg. Das Spiel gab es ja auch schon mal in Woche 6 in Tampa. Da hat mich Jared Goff ziemlich überrascht. Da haben sie 20-6 gewonnen und waren sehr passlastig. Und bei Jared Goff ist ja immer so das Narrativ, er ist zu Hause deutlich besser als auswärts. Und da hat er aber, glaube ich, über 350 Yards, 2 Touchdowns, kein Pick. Und sie sind kaum gelaufen. Amon-Ra war natürlich ein großer Faktor in dem Spiel. 12 Catches, 124 Yards. Und dann gab es noch ein langes Ding auf Jameson Williams. Jan, glaubst du, die werden wieder in diese Richtung gehen? Weil, ich meine, was funktioniert? Wieso soll man es groß aufhalten? Und wenn du mit Jahmyr Gibbs zum Beispiel einen Running Back hast, der auch viel Bälle fangen und dann eben nach dem Catch auch was kreieren kann, dann sollten sie ja wahrscheinlich nicht davon weggehen, oder?
Absolut. Wir sind jetzt genau bei dem Punkt, den ich eben schon kurz angesprochen habe. Du hast natürlich Amon-Ra, der fast ein Drittel der Bälle von Goff bekommt. Du hast Montgomery und Gibbs als starkes Running-Back-Duo. Aber du hattest jetzt eben auch aus Lions Sicht diese Receiver, die plötzlich da waren, die vorher überhaupt nicht da waren. Josh Reynolds, 80 Yards. Der hatte in der Regular Season einmal überhaupt erst 80 Yards. Jameson Williams. Und du hast eben eine Bucks-Defense, über die aus meiner Sicht zu wenig gesprochen wird. Du hattest gegen die Eagles drei Viertel, wo sie gar keine Punkte zugelassen hatten. Du hattest die Eagles mit 0 von 9 bei Third Down. Also es wird klar, der Hype um Baker Mayfield ist da. Der ist völlig zu Recht da, seine Wiederauferstehung. Aber diese Bucks-Defense war auch absolut gefährlich. Und da bin ich sehr gespannt, ob Ben Johnson, ob Dan Campbell, ob Goff, ob sie da wieder die Mittel finden, übers Feld zu marschieren. Oder ob sie doch vielleicht mehr Defense spielen müssen, als sie eigentlich wollen.
Wir hatten es ja bei den Dolphins vorhin das Beispiel, dass wenn deine komplette D-Line kaputt ist, dann musst du einen zusätzlichen Pass-Rusher schicken, um halt überhaupt die Chance zu haben, Patrick Mahomes unter Druck zu setzen. So war das letzte Woche, hat natürlich nicht funktioniert. Bei den Buccaneers war es genau andersrum. Da hat Todd Bowles, der ja ein Defensivcoach ist, auch einer der sympathischsten Headcoaches der Liga, finde ich, hat natürlich auch sehr viel geblitzt. Und den Eagles ist nichts eingefallen, also gar nichts eingefallen, weil sie eben, wie gesagt, immer wieder mit diesen drei Receivern auf dem Platz, teilweise empty backfield, also kein Running Back, der dann eben auch als Blocker einspringen könnte, nur ein Tight End. Und dann haben sie Jalen Hurts zum Fraß vorgeworfen. Ich glaube, den Fehler werden die Detroit Lions nicht machen. Was für Jared Goff natürlich spricht, wenn er geblitzt wird, ist er auch einer der besseren Quarterbacks in der Liga. Wenn er eine Pocket hat, die clean ist, dann ist er sowieso saustark. Glaube ich, fast 75% Completion Rate in der Saison. Weiß nicht, Tommy, kann man die Detroit Lions, die Pass-Offense zumindest, kann man die aufhalten?
Das ist sehr schwer, weil es wurden jetzt die Namen genannt, es gibt einfach so viele Waffen, auf die du dich einstellen musst und du musst wirklich überall auf dem Feld, also dann wird der Tight End gut eingebunden, dann im Slot, außen, es ist einfach überall, gibt's die Brandherde zu löschen und ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, ja, also die Bucks Defense ist wirklich legit und die sind stark, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass sie in diesem Spiel hier in Detroit, wo wirklich das Stadion wieder völlig ausflippen wird, dass sie da einen großen Auftrag haben. Und wenn ich dann nochmal zurück zu der User-Frage oder zur Wortwahl der Frage gehen darf, der Weg in den Super Bowl, es ist halt in der NFC einfach de facto so, entweder fährst du dann, wenn du gegen die Bucks gewinnst, nach San Francisco oder du hast ein Heimspiel gegen Green Bay. Und dann muss ich sagen, also da drücke ich wirklich den Packers dann die Daumen, weil dieses Spiel um den Super Bowl, um die Super Bowl-Teilnahme zwischen den Lions und den Packers, also das wäre auch eine grandiose Story. Also unfassbar. Ja,
das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum drückst du dann den Packers die Daumen?
Ja, weil sonst müssten die Lions ja nach San Francisco. Also und dieses NFC North-Duell im NFC Championship.
Ah, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Ich dachte, im Duell Lions-Packers wärst du dann plötzlich für die Packers. Ich dachte, ich hätte da irgendwas verpasst, dass du auch plötzlich zum
Packers-Fan in diesem Podcast.
Die sind hier untergraben im Icing the Kicker von Packers-Fans. Deswegen bin ich kurz zusammengezuckt.
Nein.
Aber dann leg dich doch mal abschließend fest, bitte, Thomas. Lions-Buccaneers. Du hast gesagt, du bist da wahrscheinlich nicht ganz objektiv als Falcons-Fan, aber ich bin trotzdem gespannt, was du sagst.
Ja, also auch objektiv betrachtet, für mich einfach mit der Kulisse, mit den ganzen Playmakern, mit dem Headcoach, der immer wieder so geile Entscheidungen trifft und die Spiele einfach unbedingt gewinnen will, ich gehe mit den Lions.
Ich fange an, ich gehe ebenfalls mit den Lions, weil ich auch einfach aus der Offensive der Bucks nicht schlau werde. Die waren gegen Ende der Regular Season total hot. Dann hatten sie zwei Katastrophenspiele gegen die Saints, wo sie erst zu Hause in der Garbage-Time Punkte machen. Gegen die Panthers, die schon ausgeschieden waren, machen sie nur 3 Field Goals, um sich überhaupt irgendwie in die Playoffs zu würgen. Jetzt sah es gegen die Eagles wieder besser aus, aber es ist immer noch sehr schwankend und deshalb traue ich der Bucks-Offensive noch nicht diese Konstanz zu und bin bei den Lions.
Ja, jetzt bin ich gespannt, ob Kutsche aufs Piratenschiff springt. Ich bin auch für Detroit aus besagten Gründen. Außerdem die Lions mag ich ja schon immer ganz gern und gönn's denen auch. Ich habe es aber auch Baker Mayfield letzte Woche sehr gegönnt, weil dem wurde, ähnlich wie Jared Goff übrigens, beide First Picks overall, beide wurden weggeschickt von ihren alten Teams. Baker aus Cleveland gejagt und Jared Goff bei den Rams nicht mehr gewollt. Also beiden gönne ich diesen Erfolg in den Playoffs. Die Buccaneers lassen die viertmeisten Passing Yards zu in der NFL während der Regular Season. Die Lions Secondary ist auch nicht sattelfest. Mike Evans, glaube ich, wird ein großes Spiel machen. Die Lions Cornerbacks lassen die zweitmeisten Yards gegen Outside Receiver zu. Das haben wir letzte Woche auch schon gesehen gegen Puka Nacua, dieser lange Ball. Cam Sutton, der Cornerback zum Beispiel, sah da auch nicht gut aus. Also es könnte ein bisschen Shootout-mäßig sein. Und es ist ein Spiel der beiden oder von zwei sehr angesagten Offensivkoordinatoren, die wir wahrscheinlich nächstes Jahr, so wie es im Moment aussieht, durchaus als Headcoaches in der Liga sehen könnten. Dave Canales, der letzte Woche entscheidet, okay, dann machen wir Kate Otten zu unserem Nummer 1 Receiver mit 8 Catches für fast 90 Yards. Und auf der anderen Seite Ben Johnson, über den wurde auch schon viel gesprochen in diesem Podcast. Ich gehe mit Detroit und glaube, es könnte ein sehr unterhaltsames Spiel werden.
Über Ben Johnson, Daddy, wird das schon seit 1988 gesprochen.
Wir beide, vor allem in Kanada.
Ja, also ich hoffe, wir jinxen es hier nicht, aber ich gehe da auch wieder, wie eben schon bei den vorhergegangenen zwei Duellen mit euch. Ich möchte halt auch, dass die Lions weiterkommen. Und ich glaube auch, dass die Lions weiterkommen. Ist ein bisschen langweilig, wir sind uns sehr einig und es ist die NFL, es wird dann alles anders kommen.
Wir natürlich werden beschimpft werden wieder.
Aber ja, mir bleibt keine andere Wahl. Vielleicht ändert sich da ja das jetzt in unserer letzten Kategorie. Danke nochmal, nicht, dass das hier untergeht, an Oscar für deine Frage. Und wenn ihr nächste Woche Donnerstag, das ist dann der 25. Januar, wenn die nächste Icing the Kicker Folge steigt, wenn ihr dort dabei sein wollt, am kommenden Montag wieder in der Instagram Story des Kickers und der Footballerei, fragen wir euch ab. So, Upset Pick. Nur ein, so wie letzte Woche auch schon, und zwar fehlt uns natürlich ja auch noch ein Spiel, nämlich das Spiel der Texans bei den Ravens. Kickoff ist am Samstag um 22.30 Uhr unserer Zeit, also damit wird quasi die Divisional Round eröffnet. Genauso wie die 49ers, so rum ist besser, hatten die Ravens in der ersten Runde ein Freilos aufgrund ihres First Seeds in der AFC. Die haben auch nur 4 von 17 Spielen in der Regular Season verloren. Jetzt kommen aber die Texans, haushoch, die Browns bezwungen, auch eine Überraschung in der Wildcard-Round, CJ Stroud wieder überragend. Die Texans haben es aber noch nie über die Divisionals hinaus geschafft, standen also noch nie in einem AFC-Championship-Game. Wird mal Zeit, so lange gibt es sie natürlich auch nicht. Klappt das diesmal, Jan? Werden die Texans deiner Meinung nach auch bei den Ravens überraschen und werden sie erstmals in ihrer Historie das AFC-Championship-Game erreichen?
Ist doch ganz einfach, wenn du 2 überragende Defenses hast in der Regular Season und du schenkst der einen Defense 45 Punkte ein, dann sollte gegen die andere das ja auch locker drin sein. Von daher, was soll da schiefgehen? Wir müssen uns nichts vormachen, die Rollen sind klar verteilt. Die Ravens haben 6 der letzten 7 Spiele gewonnen. Sie sind seit Woche 11 das Team, was den größten Punktunterschied aufs Feld zaubert. Sie haben die meisten Sacks in der Regular Season gesammelt. Sie konnten sich jetzt ausruhen. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, da müssen wir nach dem Spiel nochmal drüber sprechen. Also es ist ähnlich wie bei den Packers. CJ Stroud, das ist jetzt ein Bonusspiel für die Texans, die sich auf den letzten Drücker noch in die Playoffs geschoben haben, jetzt sensationell abgeliefert haben gegen die Browns. Wenn aber die Ravens Offensive so performt und auch die Defensive, dann sollte es doch in Richtung Ravens gehen, weil es ist nur mal so, selbst wenn die Offense mal einen schlechteren Tag hat, kann dir die Defense das Spiel alleine gewinnen. Und genauso umgekehrt, wenn die Defense vielleicht mal nicht so performt, hast du immer noch so viele Offensivwaffen, dass du gar keinen perfekten Tag brauchst, um irgendwie das Spiel in deine Richtung zu kippen.
Ja, bitte.
Also ich steig mal kurz ein, Daddy, weil es war ja dein Upset-Pick und ich bin dann gleich sehr gespannt auf deine Argumentation, aber ich möchte einfach nochmal anbringen, dass da einfach Lamar Jackson, der MVP der Saison, und es kann nur Lamar werden, spielen wird. Und die ganz große Unbekannte, die plötzlich wieder auftaucht, oder so unbekannt ist er gar nicht, aber für mich einfach komplett jetzt wieder auf dem Radar, Mark Andrews, der am Mittwoch voll trainiert hat. Und wenn du dann Isaiah Likely und Mark Andrews hast, Likely hat ihn ja gut vertreten, immer wieder wichtige Catches gehabt, Touchdowns gefangen, also war auch eine Red Zone Waffe. Und wenn du dann jetzt Mark Andrews, keine Ahnung, wie er dann drauf ist, wie rund das dann schon wieder läuft, aber du musst ja allein schon mal einen wichtigen Defense-Spieler nur auf ihn abstellen und das wird dann auch Lamar wieder größere Lücken geben. Also ja, jetzt, Daddy, ich bin sehr gespannt auf deinen Take.
Ich hab's schon so gezögert vorhin. Ich würde gerne als letzter tippen, weil ich gerne hören würde, was ihr so sagt. Also, wenn ich jetzt aus Sicht der Texans sprechen müsste, dann würde ich sagen, ja klar, ich meine, die Ravens mit Lamar Jackson in den Playoffs stehen bei 1-3. Und es gab auch schon mal Playoffs, wo sie den Number One Seed hatten. Wir haben hier vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Die Ravens werden dann 3 Wochen, also die wichtigen Spieler, die Starter, werden 3 Wochen nicht mehr gespielt haben, sind vielleicht ein bisschen eingerostet. Die Ravens haben in diesen 3 Playoff-Niederlagen jeweils gegen einen sehr cleveren, defensiv geprägten Headcoach verloren. Das war damals Mike Vrabel und Sean McDermott. Und dann, gegen die Chargers haben sie auch verloren. Da war zumindest Gus Bradley, der sie dieses Jahr auch wieder geschlagen hat, als Defensive Coordinator bei den Indianapolis Colts. Da kannst du schon sagen, da wurden sie outgecoacht von defensiven Genies. Jetzt hast du dieses Jahr, haben sie 4 Spiele verloren. 2-mal gegen Mike Tomlin, 1-mal gegen Jim Schwartz und die Cleveland Browns Defense und 1-mal wiederum, wie gesagt, gegen Gus Bradley, Defensivkoordinator von den Colts. So. Das reicht doch schon als Grund. Und jetzt hast du die Mikko Ryans, der bei den 49ers damals als Defensivkoordinator 2022 die wenigsten Yards und Punkte abgegeben hat. Und natürlich jetzt auch gegen die Cleveland Browns. Da sagt natürlich jeder, naja, gegen so einen 38-jährigen Typen von der Couch, den hat dann die Realität eingeholt, Joe Flacco, und hat sozusagen die Leistung der Texans auch ein bisschen abgemildert, weil man sagt, naja, gut, gegen Joe Flacco war halt, ist ja eigentlich doch nur ein Backup-Quarterback, der aus der Rente gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ich geb den Texans auf jeden Fall eine Chance. Das Ding ist, die Texans haben eine gute Defense, weil sie eben eine gute D-Line haben mit Will Anderson, Jonathan Greenard, beide immer so ein bisschen angeschlagen gewesen. Aber sie haben dann doch gespielt und die meisten Snaps gemacht. Die Texans haben in Cincinnati gewonnen dieses Jahr. Wenn man thematisieren will, okay, bei -5 Grad in Baltimore, ich weiß ja nicht, aber immerhin haben sie Outdoor in Cincinnati gewonnen und die Bengals hatten damals noch Joe Burrow, soweit ich weiß, der war noch nicht verletzt. Und die Texans haben dieses Jahr 10 Spiele gemacht gegen Teams, die einen Winning-Record hatten und haben 7 davon gewonnen. Und in diesen Spielen hat CJ Stroud im Schnitt über 300 Yards Passing gemacht, 21 Touchdowns geworfen und nur 2 Picks. Das heißt, Stroud war immer am besten gegen gute Teams. So. Und jetzt, Jan, was sagst du?
Ich finde, man kann da durchaus Parallelen zu den Packers von eben ziehen. Du hast mit CJ Stroud einen sehr starken Quarterback. Du hast aber auch über Bobby Slowick, den OC, ein sehr starkes Play-Call, sehr starke Routen. Also wie frei da teilweise die Receiver waren gegen die Browns, wodurch es dann natürlich auch CJ Stroud ultra einfach hatte, diese Pässe anzubringen. Allein dieser Dalton-Schultz-Touchdown kurz vor der Halbzeit, wo er wirklich gar keiner in der Nähe war, weil er einfach seinen Gegenspieler geschlagen hat. Also da muss man auch mal an die Receiver und die ganzen Passempfänger Lob aussprechen, wie die teilweise 1-1 ihre Gegner schlagen und dann eben auch CJ Stroud diese Möglichkeiten bietet. Da finde ich ähnlich wie bei den Packers, lass die mal einen Score vorlegen, lass mal ein bisschen in die Köpfe der Ravens reingehen. Dann, sie haben zwar gesagt, so dieses Bye-Week und wir schonen unsere Starter, wir haben aus den Fehlern gelernt, das wird uns nicht noch mehr passieren. Aber das kann man natürlich auf der PK vor dem Spiel locker flockig sagen. Aber wenn du da mal in Rückstand gerätst, dann kann es auch hier wieder anfangen als Favorit, dass du anfängst nachzudenken, dass es vielleicht nicht so läuft. Und dann traue ich es auch CJ Stroud zu, dass er dann wirklich in seinem jungen Alter diese Souveränität an den Tag bringt und dann auch keine Fehler macht, keine Turnover macht und dann auch mal vielleicht einen knappen Erfolg über die Zeit bringen kann.
Was natürlich ein Unterschied ist zu den vorherigen Niederlagen, sie haben halt jetzt neue Koordinatoren, die Ravens, also die Niederlagen in den Playoffs. Und ich meine hier Andy Dalton, wir wissen es alle, da hieß es jahrelang, ja, Playoff Andy Dalton, da versagt er jedes Mal. Wenn Lamar Jackson jetzt zu Hause gegen die Texans verlieren sollte, dann weiß ich auch nicht. Und dann, klar, aber ich würde da im Prinzip schon mal erst auf Todd Monken vertrauen und Mike McDonald, was die Defense betrifft. Das hat Tommy ja auch angesprochen, also die Defense alleine sollte normalerweise schon reichen. Aber wie gesagt, die Texans haben kaum Turnovers. Sie machen keine Fehler. Und wenn sie jetzt wieder schaffen, keine Fehler zu machen, sie haben in Woche 1 schon gegen die Ravens gespielt und da war es relativ lange recht ausgeglichen. Und das war halt das erste Spiel von CJ Stroud in der NFL, muss man dazu sagen. Also, wenn sie es lange offen halten könnten, wer weiß.
Ja, da bin ich mal gespannt. Thomas.
Also ich sehe schon auch das Upset-Potenzial und bin riesiger CJ Stroud-Fan, aber ich gehe trotzdem mit den Ravens und predikte 4 Heimsiege an diesem Wochenende.
Ich habe eigentlich auch die Ravens auf meinem Zettel stehen, aber wir können hier echt nicht mit nur Favoritensiegen rausgehen. Deshalb sage ich, CJ Stroud, eiskalt, der schafft den Upset und wird die Ravens schlagen.
Let's go! Ja, komm, auf geht's. Texans for the win. Es hilft ja nichts. Kutsche, was machst du jetzt?
Na gut, dann kann ich hier ja mal den konservativen Muckel machen. Dann gehe ich mit den Ravens auch. Thomas und ich reiten zusammen in den Sonnenuntergang. Und Jan und Daddy reiten zusammen in den Sonnenuntergang. Mal sehen.
In den Untergang fallen.
Ja, genau. Wer auf Amadeus zuerst ankommt. Und Jan und Thomas fragen sich jetzt, warum sagt der Amadeus?
Nein,
Daddy weiß es wahrscheinlich, oder? Mhm.
Treffpunkt an der alten Eiche.
Ach gut, Jan, sehr schön. Sehr schön. Gut, dann war es das für diese Folge Icing the Kicker. Unsere Preview auf die 4 Divisionals, aufs Viertelfinale, wenn ihr so wollt. Nächste Woche, wie schon gesagt, ab 25.01. nachmittags beim Podcast-Dealer eures Vertrauens werden wir dann aufs AFC und NFC Championship Game vorausschauen. Wir sind mit großen Schritten Richtung Super Bowl unterwegs. Letzte Frage an dieser Stelle. Jan, fang du mal an. Bauchgefühl. Wie wird die Super Bowl Paarung am 11. Februar Stand jetzt in Las Vegas lauten?
Boah, jetzt hast du mich aber. Ich hatte eigentlich, glaube ich, Ravens 49ers war ja das, was alle erwarten, was sich alle wünschen. Aber das kann ich ja jetzt nicht mehr sagen. Durch meinen Upset-Pick. Deshalb haue ich jetzt einfach mal die Texans gegen die 49ers raus.
Komm, Daddy, Texans-Lions, sag's, sprich's aus.
Speak it into existence. Nee, ich würde dann doch 49ers, weil ich dann von Andrea und Remo dann immer diese Hashtags Quest for Six, da freue ich mich schon drauf. Also 49ers gegen die Bills, weil die 49ers waren bei diesen 4 Super Bowl-Niederlagen der Bills nie Gegner. Das war, glaube ich, waren die Giants, die Redskins und zweimal die Cowboys, soweit ich noch weiß. Übrigens, ich habe es auch schon mehrmals erwähnt, Four Falls of Buffalo auf Disney+. Wer das noch nicht gesehen hat, soll es bitte tun. Vor allem der Kicker der Bills aus diesem ersten Super Bowl, der tut einem bis heute leid. Also ist schon, es ist eine super Doku. Werbung Ende.
Ich habe dann die Lions natürlich, um an die Userfrage anzuschließen, und sagt, die Ravens schaffen es auch.
Okay, cool. Wir freuen uns. Mal schauen, was wird. Was wird.
Was wird.
Danke euch dreien und danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ade.